Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Bevor es um Beuys, Bühne und Bibliotheken geht, widmen wir uns Benin und seinen Bronzen. Wieder einmal. In der Debatte um die als Raubgut der Kolonialzeit geltenden Benin-Bronzen in deutschen Museen, da hat sich Außenminister Heiko Maas für Restitutionen stark gemacht. Zu einem aufrichtigen Umgang mit der Kolonialgeschichte gehört auch die Frage der Rückgabe von Kulturgütern, sagte er. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, so Maas Mitte der Woche. Kulturstaatsministerin Grütters hatte angekündigt, dass es noch im April Gespräche zwischen Bund und Ländern dazu gebe. Da meldet sich heute der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu Wort, schreibt sinngemäß nun mal schön langsam. Über Rückgaben, da werde verhandelt. Aber in Berlin, da werden nicht nur Repliken bleiben. Welch absurde Vorstellung, so Parzinger, im Humboldt-Forum gar keine Benin-Bronzen mehr zu zeigen oder nur noch Repliken. Das entspreche sogar dem Willen der Herkunftsländer. Er schreibt, nicht die Restitution ist beschlossen worden, sondern bei allen Beteiligten besteht der Wille zur Rückgabe. Ich habe darüber mit Nanette Snoop kurz vor der Sendung gesprochen. Sie ist die Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Jost-Museums Kulturen der Welt, das selber über 90 Benin-Bronzen hat. Und sie gefragt, was ist das? Eine Notbremse, ein Rückschritt?
Ja, das ist natürlich schwierig zu urteilen, aber es hört sich an als einen kleinen Rücktritt, eine kleine Zweifel. Es geht natürlich sehr schnell. Vielleicht sind auch viele Menschen überrascht von den zahlreichen Zeitungsartikeln, überall nicht nur in Deutschland, aber natürlich nach dieser Aussage, diese Woche, war natürlich auch in internationalen Zeitungen, in Großbritannien, in Nigeria natürlich, weil wir sollten nicht vergessen, wie man darüber redet, in Nigeria, aber auch in den Niederlanden, in Frankreich, gab es natürlich sehr viele positive Reaktionen, wurde wirklich gesagt, ja, Deutschland ist den Vorreiter in diese Restitutionsdebatte und nimmt wirklich jetzt diese Entscheidung, um diese Benin-Bronze zurückzugeben an Nigeria. Heute, was in der Frankfurter Allgemeine steht, hat man das Gefühl, dass da ein bisschen vielleicht Verwirrung ist oder Rücktritt. Aber ich glaube doch, dass diese Aussage von Heiko Maas sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, wir müssen wirklich nicht vergessen, was bedeutet das, Restitution für Nigeria. Maas sagt auch, Restitution, das ist wirklich die Frage der Gerechtigkeit. Und ja, was ist ein Museum? Ist nicht ein Museum auch dafür? Sind ethnologische Museen auch nicht dafür? Sind das kein Museum der Solidarität, der Kohäsion und Restitution? Kann man auch betrachten als eine Geste der Solidarität.
Fühlt sich ein Museumschef vielleicht ein bisschen in die Ecke gedrängt und verschränkt jetzt die Arme und sagt, bitteschön, nicht so schnell und nicht über meinen Kopf hinweg? Es fällt eine überraschende Formulierung zum Schluss, das Humboldt-Forum solle nicht auf Kolonialismus reduziert werden und es sei keine Weltverbesserungsmaschine.
Ja, genau. Ja, diese Überschrift hat mir ziemlich überrascht. Diese Idee, es klingt auch sehr pejorativ, Weltverbesserungsmaschine. Ich glaube, Museen sind humanistisch. Und was ich auch gerade gesagt habe, die Museen sind für Kohäsion und Solidarität und vielleicht, ja, ich mag das Wort, ist nicht sehr schön, Weltverbesserungsmaschine, aber ich glaube doch, dass wir als Museen und als Museumsmitarbeiter, Museumsdenker, wir haben genau die Aufgabe, um für ein bisschen mehr Solidarität zu sorgen. So, ich sehe das auch als meine Mission als Museumsdirektorin. So, das ist natürlich, aber natürlich, es ist eine Reaktion von Museen. Warum werden wir nur auf unsere koloniale Erbe, warum spricht man nur darüber? Und deswegen ist es auch sehr interessant, das Buch, was vor zwei Wochen auskam, von Benedikt Savoie, Afrikas Kampf um seine Kunst, weil da erzählt Benedikt Savoie genau, wie es in den 70er, 80er Jahren gab es auch schon diese Debatte rund um Restitution. In Deutschland war schon eigentlich ziemlich weit und danach kam auch schon ein bisschen diese Zurücktritt von Museen, hier geht es zu schnell, aber die Politik und auch die in der Öffentlichkeit, viele Menschen waren total damit einverstanden, das Museum einige oder ein Teil ihrer Sammlung zurückgeben müsste. So, ich glaube, ich hoffe doch, dass wir weitergehen in diese Debatte, weil es dauert schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, wir sollten nicht in der Verteidigung gehen als Museen oder zu reden über Schuld, weil auch darüber wird oft gesprochen. Ich glaube, wir sollten konstruktiv bleiben und wir müssen wirklich denken an eine neue Ethik, an eine neue Ethik der Museen, der internationalen Museumskooperation. Und da spielt Restitution eine Rolle und das wir auch hier im Rauschraff-Josch-Museum, wir reden genau darüber auch, ja, was bedeutet das, Restitution? Wie können wir auch als Museen, was können wir dafür tun? Und wir können etwas tun, ja.
Sagt Nanette Snoop vom Rautenstrauch-Josch-Museum zur anhaltenden Diskussion um die Benin-Bronzen. Für den Aktionskünstler Josef Beuys, da war Kunst Kapital, aber nicht im monetär-akkumulativen Sinn, sondern als Bevorratungsraum, als menschliche Speise- oder Signalkammer.
Die Kunst kann dieses und jenes Gesicht zeigen. Sie kann ihr vergangenes, nicht mehr wirksames Gesicht der zwar unerhörten großen Signale zeigen, aber die Kunst kann auch ihr Menschenantlitz zeigen, das heißt ihr anthropologischen Charakter zeigen. Das heißt, da liegt die Schwelle, wo etwas ganz Neues geboren wird aus dem Menschen heraus, was man anthropologische Kunst, soziale Kunst nennen könnte.
Ja, 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 ja. Josef Beuys, er wäre dieses Jahr im Mai 100 Jahre alt geworden. Da gibt's natürlich jede Menge Rückschauen, Neubewertungen, Ausstellungen. Die Staatsgalerie Stuttgart, die macht es ein bisschen anders. Sie nimmt einen Saal zum Ausgangspunkt ihrer Ausstellung, den Josef Beuys 1984 zur Eröffnung des damals neuen Baus selbst gestaltet hat und der bis jetzt unverändert dort steht. Zwei große Installationen sind drin, zwei Vitrinen, zwei kleine Plastiken. Sie heißen Kreuzigung und Friedenshase. Der Raumkurator Josef Beuys, eine Ausstellung in Stuttgart, die für uns gesehen hat Christian Gampert.
An Josef Beuys kann man sehen, wie einfach es einmal war, sich als Priester oder Schamane zu inszenieren. Man drückt sich einen alten Borsalino auf die Glatze, zieht möglichst oft Pelz oder Regenmäntel an und trägt bei der Arbeit ein Army-Jacket mit vielen Taschen. Gute Inszenierung. Trotzdem ist es zu billig, Josef Beuys zum 100. Geburtstag als reaktionären deutschen Heiland oder spiritistischen Verkünder eines Öko-Aberglaubens zu brandmarken, wie manche es jetzt tun. Ja, Beuys pflegte Umgang mit dem Irrationalen und Übersinnlichen, aber es gibt einen Unterschied zwischen Spiritismus und Spiritualität. Jemand, der 1986 gestorben ist, konnte seinen Hang zur Mystik mit guten Gründen gegen den klassenkämpferischen Materialismus der Epoche ins Feld führen. Dass alle Kunst ein Geheimnis bewahrt, war damals eine aufrührerische These. Und dass Beuys gegen viele Widerstände auch das Museum als Arbeitsraum begriff, zeigt jetzt eine Ausstellung in der Stuttgarter Staatsgalerie. Auf Fotos und Videos sehen wir die perplexen Gesichter der damaligen Stuttgarter Kuratoren, denen Beuys geduldig erklärt, man brauche keine spektakulären Sichtachsen, Kunst habe etwas mit Denken zu tun. In der eher wichtigtuerischen Architektur des damals neuen Stirling-Baus erkämpfte sich Beuys einen Saal, in dem eigentlich ein großer Barnett Newman hängen sollte. Beuys drapierte dort wie ein Diptychon zwei riesige leere Planen, eine aus Filz, eine aus Gummi. Auf den Eisenplatten davor standen Batterien und eine Luftpumpe. Dass dort ein geistiges Energie- und Kraftfeld entstehen könnte, musste man sich vorstellen. Einerseits ein absurder Gedanke, andererseits, und das gilt auch heute noch, wenn man diese Batterien genau anguckt, könnte da schon etwas fließen. Es ist diese subversive Verrücktheit, die Josef Beuys ausmacht und die Kuratorin Ina Konzen hier analysiert und auch ein bisschen feiert.
Und dann gibt es eben Arbeiten wie eine Vitrine bei uns, wo das mit ganz kleinen Objekten auch nochmal visualisiert wird. Diese Polaritäten zwischen verschiedenen Materialien, Sender und Empfänger. Position.
Sender, Empfänger, der Zuschauer wird immer eingebunden. Andererseits
man muss sich einfach schon dem stellen, dass Beuys an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt hat. Für ihn gab es eine Existenz vor dem leiblichen Sein und auch danach.
Zu Beginn der Ausstellung schildert Beuys in einem Video eine Art Erleuchtungserlebnis. Er sieht in einem Antiquariat die Abbildung der Lehmbruck-Skulptur Große Sinnende und weiß, Plastik, das ist es. Daraus wird viel später sein Konzept von Gesellschaft als sozialer Plastik. Auch die Werke anderer Künstler will Beuys aus der Erstarrung retten. Oskar Schlemmers Figurinen des Triadischen Balletts, die normalerweise in einem Bühnenraum präsentiert werden, stellte Beuys 1984 zur Eröffnung der Staatsgalerie auf Sockel in Kopfhöhe der Besucher. Damals gab es ungeheure Aufregung. Kunst auf dem Sockel, reaktionär. Jetzt in der Ausstellung ist alles inszeniert wie damals und die Schlemmer-Figuren scheinen zu schweben. Es ist großartig. Ja, Beuys ist in gewisser Weise religiös. Der Künstler bewegt sich in einem metaphorischen Raum, der an persönliche Traumata anknüpft. Filz und Fett als wärmende, rettende Materialien, die ummantelten Rohre, die quer durch den Raum streben und angeblich Energie transportieren, der fettbeschichtete Holzstuhl aus der Akademie. Dann eine Kreuzigung aus mickrigen Materialien und der Friedenshase entstanden aus dem Umschmelzen einer Zarenkrone. Aus einem Machtsymbol wird ein Friedenszeichen. Ganze Werkphasen sind hier auf engstem Raum präsent und das funktioniert erstaunlich gut. Fotografien von Lothar Wolle zeigen Beuys bei der Arbeit. Und es gibt eine 4 Meter lange Riesenzeichnung mit Fett in Pergaminpapier gepaust, in der Beuys eine im Entstehen begriffene Kreatur zeigt. Ein Wesen wie aus dem Höhlengleichnis. Die Welt des Josef Beuys war ein Schattenreich.
Sagt Christian Gampert über die Beuys-Schau, der Raumkurator in der Stuttgarter Staatsgalerie. Der Regisseur Christoph Loy hat an der Oper Frankfurt einen szenischen Liederabend mit einer Fülle von Tschaikowski-Stücken inszeniert. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Allein und abgetrennt von aller Freude sehe ich ans Firmament. Goethe-Zeilen. Ich denke natürlich gleich an Franz Schubert oder an Interpretinnen wie Christa Ludwig. Aber, und das ist jetzt ein Fall für den Kollegen Jörn-Florian Fuchs, es war ein Tschaikowski-Liederabend, Herr Fuchs, in diesen Zeiten ein durchaus kostbares Kammerspiel in Corona-Zeiten?
Absolut. Und eigentlich war es ein Ersatzprogramm für eine andere Operninszenierung, die Loy in Frankfurt machen sollte. Und dieses Ersatzprogramm ist nun wiederum ein Ersatzprogramm, weil es eben nicht live gespielt werden konnte und kann. Und deswegen hat man es verfilmt. Die Produktionsfirma Unitel, die in diesen Zeiten wirklich immer wieder für Höhepunkte in diese Richtung sorgt, hat eben sehr professionell das Ganze in Szene gesetzt, dass es auch nicht nur einfach abgefilmt ist, sondern dass man eine wirklich sehr gute Kameraführung hat und einen richtigen, ja, kammermusikalischen Opernabend von knapp 2 Stunden Länge erlebt.
Ich vermute, wenige Personen auf der Bühne. Geben Sie uns einen Eindruck von Inszenierung und Musik. Wer singt da und wie überzeugend ist das?
Es gibt 2 Pianisten und es gibt immerhin 5 Sängerinnen und Sänger. Die Damen fand ich sehr, sehr eindrücklich. Die Herren waren auch sehr gut, aber nehmen wir mal die Damen heute. Olesya Golovnevna und Kelsey Lauritano sind das. Dies ist ein kleiner Höreindruck von diesem Stream. Ja, da geht es darum, die Sonne ist müde und die Sonne verlischt. Sehr, sehr schön und sehr, sehr poetisch ist es an diesem Punkt. Man muss was sagen zur Auswahl dieser Lieder. Das ist ja nicht selbstverständlich, sowas, so eine Kombination überhaupt. Christoph Loy hat sich wohl schon seit langem dafür interessiert, mal Tschaikowski zu beleuchten, was eben das Liedgut betrifft. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Lieder, die man hier nicht kennt oder, ich formuliere es anders, die ich zumindest bis jetzt nicht kannte. Und die haben erstaunliches szenisches Potenzial. Da ist natürlich Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft immer das Zentrale, wie ja auch in allen Opern von Tschaikowski. Und das fügt sich musikalisch, auch musikdramaturgisch ganz, ganz toll zusammen. Ich habe das gesehen und gehört, ohne vorher mal in das Programmheft zu schauen, das es digital gibt, wo Leudern die Handlung zusammenfasst. Das ist nämlich ein Mann, der auf zwei Freunde trifft und auf seine Ehefrau und seine frühere Geliebte. Und da wird also so richtig eine tiefenpsychologische Handlung erzählt. Die hat sich Loy ausgedacht. Die braucht man, kann man mitnehmen, muss man aber gar nicht wissen, um da sehr, sehr viel von zu haben, weil man eben auch diese Mini-Liebes- und Sehnsuchtsdramen eben von Lied zu Lied auch so als eine Art Pasticcio gut nachvollziehen kann.
Ich höre daraus, dass das gut zusammenzupassen scheint. Meister der Melancholie, Tschaikowski, Sehnsuchtsstücke. Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Eindruck vom Raum gewinnen. Wie muss ich mir die Szenerie vorstellen? So ein theatraler schwarzer Kasten oder dann doch vielleicht ein bisschen illustrativer, ein bisschen mehr Kostüm, Tapete und Vorhänge?
Schöne klassische Kostüme. Herbert Murauer hat für Bühnenbild und Kostüme verantwortlich gezeichnet. Ein großer Salon, der öffnet sich hinten auch gelegentlich mal. Dann sieht man ein, weil es ja an einer Stelle wichtig, da gibt es nämlich das Streichsextett, das nur zugespielt wird aus den Souvenir de Florence von Tschaikowski. Und da sieht man dann ein Kammerorchester, das aber nicht vorhanden ist. Nur die Instrumente, nur die Noten und ein Bett, auf dem dann auch noch ein Streichinstrument liegt. So ein kleiner Hinweis auf das Set, dass man eben im Moment natürlich Geisterveranstaltungen bietet. Ansonsten ist das ganz feinfühlig in Szene gesetzt. Die Herren haben unterschiedliche Verwahrlosungszustände mit Fliege, mit offenem Kragen oder halb herunterhängender Fliege. Die Damen sind sehr, sehr elegant. Einmal wird es auch ganz humorvoll. Ansonsten ist es ein großes, ja, wunderbar magisches Theater der Melancholie, wo auch ein paar sanfte Videoprojektionen dazugehören.
Das sagt Jörn-Florian Fuchs über einen Tschaikowski-Abend von Regisseur Christoph Loy eingerichtet an der Oper Frankfurt. Schon zu Beginn der Theaterschließung, damit wechseln wir von der Sing- zur Sprechbühne, da ließ sich das Deutsche Theater in Göttingen was einfallen, spielte in der Parkgarage des Hauses. Passenderweise Corpus Delicti, Juli C.'s Theaterkommentar zur Gesundheitspolitik. Bühnenbildner Florian Barth, Regisseurin Antje Thoms lenkten das Publikum mit ihren Fahrzeugen an Szenarien innerhalb der Garage vorbei. Die buchstäbliche Erfahrung in der Garage wird jetzt fortgesetzt mit Tankstelle, einer Sammlung von Theaterminiaturen mit richtigen Schauspielern und Schauspielern und das auch noch für richtiges Publikum und den richtigen Michael Lages.
Glück gehabt, auch die Nachmittagssonne schaute von Westen her und über die Stadt auf den Stadtpark am Wall, an dessen Rand das Deutsche Theater liegt, und gleich hinter dem Haus wanderte das Publikum am aufgehübschten Containerbau entlang, in dem normalerweise die Pädagoginnen und Pädagogen für die allerjüngste Kundschaft arbeiten. Dies ist jetzt also die Tankstelle. Der Schriftzug steht am Containerdach und drei richtige Tanksäulen leisten Kundin und Kunde Gesellschaft in der Wartezeit auf weißen Gartenstühlchen. Wenn dann eine Sirene ertönt, rücken wir immer eins auf und gelangen an fünf Fenster. In den Räumen dahinter wird gesprochen und gespielt, immer im 1:1 gegenüber mit einem Mitglied des Ensembles. Und wir spielen durchaus mit. Wer im selben Augenblick auf dem Stadtwall spazieren geht, täglich zwischen 5:30 und 6:30, sieht das Publikum als sonderbare Wesen, die vor einem Fenster zuweilen herumhampeln und per Mikrofon mit jemandem hinter einer Scheibe sprechen. Auf einer Infosäule vor dem Container sind, etwa so wie die Preise an der Tanke, die Gesprächsangebote des Tages verzeichnet. Fragen sollen wir uns, was wir dringend mal auftanken müssten in diesen kontaktarmen Zeiten, was uns fehlt. Gemeinsames Essen im Restaurant zum Beispiel. Hinter einer der Scheiben im Container sitzt einer am sorgsam für zwei gedeckten Tisch und erzählt, per Mikrofon verstärkt, von einem weltberühmten Gericht.
Der Kaiserschmarrn. Gleich vorneweg, es gibt viele, sehr, sehr viele Geschichten und Legenden über den Kaiserschmarrn. So richtig lässt sich daher wohl nicht klären, woher der Kaiserschmarrn wirklich kommt.
Nach akkurat 3 Minuten, wieder auf Sirenenton, friert der Erzähler ein und verfällt in einen angenehm albernen Kinderkanon über feiernde Frösche am See. Zeit für den Sprung ans nächste Fenster. Hier steht einer mit Handtuch um den Hals in einer Art Sauna und animiert zu sprachlichen Lockerungsübungen.
Papalabo.
Papalabo.
Papalabo. Papalabo. Guten Tag.
Hallo, darf ich Sie duzen?
Nach neuerlichem Froschekor darf ich danach noch eine schmucke Dame besuchen, die Sehnsuchtslieder vom CD-Player vorspielt und mir dazu Postkarten von schönen Reisezielen zeigt.
Eine Insel mit Sonnenglanz, blauer See und weißem Sand, wo wir was spielen und essen und wieder was spielen.
Was trinken?
Allein am Strand auch trinken.
Emotion, Emotion, Emotion. Und wenn sie auch ein noch so zartes Pflänzchen ist, das mit dem Auftanken an dieser Tankstelle löst sich unbedingt ein. Ganz am Beginn der Fenstertour wurde mir sogar ein demnächst eintreffender Liebesbrief versprochen.
Weißt du, worin ich mich sofort verliebe? In deine Haare. Ich finde diese weißen Haare, volle weiße Haare, großartig.
Gestern frisch geschnitten. Mal sehen, ob der Brief wirklich ankommt. Regisseurin Antje Thoms und DT-Chef Erich Siedler beschreiben das Motiv dieser sehr besonderen Arbeit.
Vielleicht geht doch mal wieder was mit echten Menschen.
Ja, es ist eine Wunderbox. Eigentlich ist das ja eine soziale Tankstelle. Es geht ja darum, dass man quasi die sozialen Verluste, die wir im Moment erleiden, hier auftanken kann. Aber es ging ja um den direkten Kontakt.
Und in der Tat entwickelt dieses Spiel mit Miniaturen ganz schnell und selbstverständlich eine eigene Dynamik. Und sei es nur die eines kleinen Gefühls, willkommen zu sein, ernst genommen zu werden. Auch von dem Serviceteam drumherum, das in knallroten Theater-Overalls wie Tankwartin und Tankwart unsere Wanderung an den Fenstern entlang organisiert. Übrigens darf normales Publikum immer nur jeweils ein Fenster zum Auftanken besuchen, kann sich aber danach sofort wieder hinten in die Reihe stellen, was zu erwarten ist. Denn diese Tankstelle in Göttingen ist ein echtes Ereignis und tut gut.
Sagt aufgetankt Michael Lages. Die Krise als Chance? Unter dieser Frage fand gestern der 2. Bibliothekspolitische Bundeskongress statt. In Zusammenarbeit übrigens mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Vorsitzender des Bibliotheksverbandes ist Andreas Deckwitz. Er ist der Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität. Unter Corona-Bedingungen sind ja auch Bibliotheken geschlossen. Wie behaupten sich da im digitalen Umfeld die Bibliotheken? Welche politische Aufgabe kommt ihnen über die Garantie der Informationsfreiheit noch zu? Stadt- und Unibibliotheken haben nämlich ziemlich großen Zuspruch, wenn sie denn geöffnet sind und nicht, weil sie so viel altes Papier beherbergen. Ich habe Andreas Deckwitz gefragt, liegt es daran, dass es geschützte dritte Orte sind?
Das ist so, weil wir nicht nur ein digitales Netzwerk sind, sondern wir sind eben zugleich und in Kombination auch oft ein Raum oder immer ein Raum, muss man sagen. Und ich glaube, dass diese Kombination, dass wir die unbedingt brauchen. Nicht nur ältere Menschen, die mit dem Internet, mit Digitalität noch nicht so vertraut sind, sondern auch junge Menschen. Ich erlebe das jetzt in der Corona-Krise, dass es einen großen Wunsch gibt von vielen Studierenden, in der Bibliothek sitzen zu dürfen und dort zu arbeiten. Ich will damit nicht sagen, dass der Ort Bibliothek das Einzige ist, was sie an Alleinstellungsmerkmal bieten kann. Das ist mit Sicherheit nicht so. Aber es zeigt mir, dass über alle Generationen hinweg der Ort Bibliothek eine Attraktivität hat. Und das ist das, was Sie mit drittem Ort meinen. An den Universitäten ist es der Lernort oder der Arbeitsort.
Andreas Deckwitz, Sie sind Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität. Das sind wissenschaftliche Einrichtungen, die in der Regel vom Land getragen werden. Was ist jetzt aber mit den kommunalen Bibliotheken, vielleicht sogar auf dem Land? Ich sehe, dass zunehmend die Stadtteilbibliotheken zugemacht werden, abgeschafft werden. Es ist eine kommunale freiwillige Aufgabe. Ich formuliere es mal spitz. Ist die kommunale Bibliothek vielleicht ein Stiefkind der Kulturpolitik geworden in zunehmend klammeren Haushalten von Kommunen?
Würde ich so jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Ich denke eher, dass es zum einen natürlich sehr gute kommunale städtische Bibliotheken gibt, auch große, und dass das Problem vielleicht gerade auch in einem Land wie Berlin darin besteht, dass man auch in allen Bezirken, die finanziell sehr unterschiedlich ausgestattet sind, eben auch Bibliotheken haben möchte. Und hier ist der Ausgleich natürlich oft schwierig, weil auch die Bedarfe der Finanzierung für was auch immer in einem solchen Bezirk natürlich sehr stark divergieren. Das ist in Zehlendorf anders als in Kreuzberg oder in Friedrichshain. Das wird Ihnen nachvollziehbar sein, das wird in Köln nicht anders sein. Und auf der anderen Seite haben wir den ländlichen Raum. Ja, der ist natürlich gegenüber den städtischen Bibliotheken oder den Bibliotheken in der Stadt, ist der natürlich in vieler Hinsicht von großem Nachteil, oft auch schon rein technisch, weil das Internet dort nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber der BKM hat ja jetzt mit Neustart Kultur und Wissenswandel Förderungen veranlasst, die auch in den ländlichen Raum hineingehen und dort versuchen, eben diesen Nachholbedarf zu decken. Das muss natürlich dann auch über diese Förderung hinaus funktionieren.
Herr Deckwitz, verlieren Sie doch abschließend noch ein Wort über die Bibliothek. Und ich glaube, das ist Ihnen wichtig auf Ihrem Bibliothekspolitischen Bundeskongress, wenn ich das richtig verstanden habe, als Ort der Streitkultur, der zivilisierten Streitkultur in einer liberalen demokratischen Gesellschaft, die ja gegenwärtig mit Zumutungen zu kämpfen hat. Wer darf wann wo was sagen? Welche Bücher dürfen in Bibliotheken sein? Wir kennen das aus Amerika, diese Banned Books, die dann teilweise aus den Regalen genommen werden und Ähnlichem. Wie sehen Sie das?
Die Bibliotheken sind im Zuge der Digitalisierung, aber auch durch die generelle gesellschaftliche Entwicklung sehr viel stärker in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt. Und damit setzen sie sich natürlich auch der Kritik und der Befürwortung sehr viel stärker aus als vorher. Dass Bibliotheken die gesellschaftliche Teilhabe über Veranstaltungen, über Streitkultur oder über die Möglichkeit zu diskutieren und sich zu streiten bieten, ist, glaube ich, unerlässlich. Und wir haben in unserer Gesellschaft kaum solche Räume, wo überhaupt so etwas noch möglich ist. Die meisten Räume, die wir haben, sind entweder kommerziell oder sie sind für Schichten, die nicht bildungsbezogen sind, sehr schwer erreichbar. Das ist genau bei Bibliotheken nicht so. Und insofern bieten sie ideale Räume, wie die ideale Plattform, um genau diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch den gesellschaftlichen Diskurs zu inszenieren. Die Bibliotheken brauchen dafür allerdings auch Unterstützung und sie brauchen von sich aus den Mut, diese Herausforderung auch aufzugreifen. Denn sie kann natürlich auch durchaus schwierig sein.
Sagt Andreas Deckwitz, der Vorsitzende des Bibliotheksverbandes zum Bibliothekspolitischen Bundeskongress, der gestern stattfand. Die Kulturmeldung des Tages hat Antje Eilroggen.
Der Schriftsteller und Drehbuchautor Larry McMurtry hat in seinen Romanen und Drehbüchern immer über Texas geschrieben. 2006 gewann er den Oscar für die Drehbuchadaptation des Westerns Brokeback Mountain. McMurtry wurde am 3. Juni 1936 auf einer Ranch in Texas geboren. Heimat hatte für ihn stets eine Bedeutung und dafür erhielt er zahlreiche Preise. Für The Last Picture Show von 1971 in der Regie von Peter Bogdanovich schrieb er das Drehbuch nach seinem eigenen Roman und wurde dafür mit einem Oscar nominiert. Für Zeit der Zärtlichkeit erhielt er ihn dann 1983. Wie es jetzt bekannt wurde, ist Larry McMurtry am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Texas gestorben. In Italien hätte es ein Festtag sein sollen, ein Datum einer ersten Wiedereröffnung. Ein symbolisches noch dazu, denn heute wird der Welttag des Theaters gefeiert. Aber leider wird aus einer großen Feier nichts, das teilte Italiens Kulturminister Dario Franceschini heute mit. Die Corona-Pandemie habe keine Öffnung von Theatern und Kinos erlaubt. Auch in Italien sind Theater und Kinos seit Monaten geschlossen. Ursprünglich war vorgesehen, deren Schließung zu beenden. Viele Museen indes durften schon vor etlichen Wochen wieder öffnen. Wenn wirklich jeder Mensch ein Künstler ist, dann sind es Roboter wohl auch. Jedenfalls wurde jetzt ein Selbstporträt gemalt von einem Roboter namens Sophia für nahezu $700.000 versteigert. Zusätzlich zum Porträt erhielt der neue Besitzer eine NFT-Signatur, also ein Echtheitszertifikat. Der Roboter wurde 2016 von einer japanischen Firma entwickelt und versucht, die Mimik beim Sprechen nachzuahmen. Und eine Malbegabung, die scheint er ja nun auch zu haben. 2018 unterhielt sich Sophia schon mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ob die Begegnung den Marktwert noch einmal steigern konnte, das weiß man nicht so genau. Soweit die Kulturmeldung.
Und die hatte Antje Allrobben zusammengetragen. Nach uns gleich die Nachrichten, ausführlich dann die Informationen am Abend. Dort ein Thema, die Forderungen nach Lockdown und Testpflicht für Unternehmen. Michael Köhler wünscht Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende.